Vielen Dank, dass Sie so zahlreich den Weg heute Abend hierher gefunden haben. Das freut mich außerordentlich. Ich möchte mich auch bedanken bei den Veranstaltern vom Hospitalhof, der Friedrich-Ebert-Stiftung und auch von der Emanzipation, der Gruppe Emanzipation und Frieden, lieber Lothar. Lassen Sie mich gleich in medias res gehen. Meine These, dass der Antifaschismus der KPD bzw. der SED gescheitert ist, bezieht sich zum einen auf die Niederlage der Antifaschisten bis zum Jahr 1933 und zum anderen auf die Niederlage gegenüber der rechten Bewegung in der DDR selbst, die sich ab 1960 dynamisch entwickelte und aus Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus bestand. Der Antifaschismus der SED war neben dem Marxismus-Leninismus eine zentrale Ideologie für die Legitimation ihrer diktatorischen Herrschaft, und im Gegensatz zu anderen Legenden der Geschichtspropaganda schien dieser Anspruch, dieser Antifaschismusanspruch, breiten Kreisen glaubhaft und stieß auf Zustimmung, nicht nur, weil er in Schulen gelehrt worden war, sondern auch deshalb, weil Kommunistinnen als Widerstandskämpfer gegen die Nazis ab 1933 große Opfer zu bringen mussten. Die Organisationen der KPD waren ebenso wie ihre illegalen Gruppen im Untergrund zerschlagen worden. Von 1933 bis 1934 inhaftierten die Nazis etwa 60.000 Kommunistinnen und ermordeten etwa 2.000. Bis zum Kriegsausbruch 1939 stieg die Zahl der Toten auf etwa 20.000. Dieser Antifaschismus basierte auf den Vorgaben des 5. Kongress der Kommunistischen Internationale von 1924. In einer Resolution über den Faschismus legte die KI fest, Faschismus und Sozialdemokratie wären, Zitat, die beiden Seiten ein und desselben Werkzeugs der großkapitalistischen Diktatur. Und Stalin selbst charakterisierte diese beiden ungleichen Strömungen als sogenannte Zwillingsbrüder. Der pseudotheoretische Sozialfaschismus führte nicht nur zur Schwächung des antifaschistischen Kampfes, sondern 1933 auch zur Niederlage der Arbeiterbewegung und zum Sieg der faschistischen und rassistischen Kräfte im Deutschen Reich. Das geheime Abkommen der Delegationen der KPdSU und der KPD im Exekutivkomitee der Komintern in Moskau vom Februar 1928 beinhaltet als ersten Punkt die Festlegung, die SPD stelle, Zitat, die Hauptgefahr dar. Ab 1929 lautete die Generallinie der KPD Kampf gegen die Parlamentarische Republik und für die Diktatur ihrer Partei nach dem Vorbild der Sowjetunion. Die KPD war zu einer Sektion der Komintern geworden und richtete auf der Grundlage der Anweisungen von Josef Stalin ihre Hauptangriffe auf die Sozialdemokraten. Die KPD wollte die Republik und die freiheitliche Arbeiterbewegung vernichten und hat damit entgegen den SED-Legenden zum Sieg der Nazis beigetragen. Obwohl die Niederlage der KPD gegen die NSDAP bereits 1933 tiefgreifend war, behauptete die Parteiführung, es habe sich hier um einen sogenannten geordneten Rückzug gehandelt, und bis 1935 wurde verbreitet, die sogenannte Parteilinie sei richtig gewesen. Die Hinwendung der KPD zum völkischen Nationalismus ab den 1920er Jahren war der ideologische und politische Vorläufer für die Politik der SED, die von der KPdSU mit der DDR einen Staat erhalten hatte, indem sie diese Programmatik zur Staatsräson erheben konnte. Die völkische und nationale Politik der KPD waren kein Ausdruck von sogenannten Einzelfällen oder gar ein politischer Ausrutscher. Er war elementarer Bestandteil ihrer Politik und Ideologie. Im Sommer 1945 kamen Funktionäre der KPD unter der Führung von Walter Ulbricht nach Berlin und als eine der ersten Maßnahmen lösten sie die spontan gebildeten und autonom agierenden antifaschistischen Komitees und Ausschüsse an der Basis der Gesellschaft auf. An ihre Stelle trat Anfang 1947 die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN, in der bis zu ihrer staatlichen Auflösung 1953 fast alle Gruppen von Nazi-Verfolgten, Juden, Christen, Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberale und Konservative freiwillig vereint waren. Anfang 1953 beschloss das Politbüro der SED die Auflösung der VVN ohne deren Anhörung. Der VVN-Verlag samt Archiv wurde zerschlagen und verstreut. die Zeitschrift Der Weg, Zeitschrift für Fragen des Judentums, herausgegeben von Heinz Galinski, damals Vorsitzender der jüdischen Gemeinde für ganz Berlin und Mitbegründer der VVN, wurde am gleichen Tag verboten. Den Hintergrund dieses Verbotes bildeten Konflikte zwischen Moskau-Emigranten einerseits und ehemaligen West-Emigranten andererseits sowie denjenigen, die aus den Konzentrationslagern und Gefängnissen gekommen waren. Weitere Gründe waren Vorbehalte in der VVN gegen die Integration von ehemals organisierten Nazis und Offizieren der Wehrmacht, Forderungen der VVN nach Entschädigung jüdischer Opfer und Auseinandersetzungen um die antisemitische Kampagne der Führung der SED. Anstelle der VVN kam das vom ZK der SED installierte, finanzierte und kontrollierte sogenannte Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer, das von 1953 bis 1990 bestand. Im Komitee waren bis 1987 insgesamt etwa 5.500 kommunistische Widerstandskämpfer organisiert, von denen waren etwa 900 inoffiziell für das Ministerium für Staatssicherheit tätig und weitere 950 gehörten dem MFS als hauptamtliche Mitarbeiter an. In den 1980er Jahren waren in diesem Komitee noch etwa 2.500 Personen in Bezirks- und Kreiskomitees tätig. Diese Hierarchisierung der Opfer und Verfolgten der Nazis grenzte große Gruppen aus, zum Beispiel die aus rassistischen Gründen verfolgten Sinti und Roma, die wegen ihrer Religion verfolgten Bibelforscher und Zeugen Jehovas, Homosexuelle, sogenannte Asoziale, Wehrdienstverweigerer und Wehrmachtsdeserteure. Unversehens waren die Kategorien, in die die Nazis KZ-Häftlinge eingeteilt hatten, zu einem Kriterium für Entschädigungsansprüche geworden. Keinerlei Wiedergutmachungsansprüche hatten darüber hinaus all diejenigen, die als sogenannte Erbkranke oder Minderwertige zwangssterilisiert worden waren. Anders als die Hinterbliebenen politisch Verfolgter zählte man Angehörige psychischer Kranker und Behinderter, die im Rahmen der sogenannten Euthanasie ermordet worden waren, nicht zu den Geschädigten des Nazismus. So gehörten die sogenannten Vorbeugungshäftlinge und die sogenannten Asozialen schon bald zu den vergessenen Opfern, und mit der Verweigerung von Entschädigungsleistungen ging auch der Ausschluss aus dem öffentlichen Gedenken einher. Die Analyse der antifaschistischen Erinnerungspolitik zeigt deutlich, in welchem Umfang die Führung der SED nicht nur mehrere Opfergruppen aus der offiziellen Erinnerung ausblendete, sondern auch Fakten, Strukturen und Zusammenhänge verkürzt und verzerrt darstellte. In dieser reduzierten Perspektive musste die Frage nach der Zustimmung in der deutschen Bevölkerung für die Nazis ausgespart werden. Das Verhalten der Masse der Deutschen und ihr aktiver Anteil an der Eroberungs- und Vernichtungspolitik, etwa auch in der Wehrmacht, wurden nicht Gegenstand einer kritischen Analyse, denn sie galten seit den Zeiten von Thälmann und der KPD ausschließlich als sogenannte Verführte, aber nicht als Träger des Nazismus. Kurz vor der Gründung der DDR im Juni 1948 erklärte Walter Ulbricht in einem Zeitungsinterview, ich zitiere: Wir haben heute in der sowjetischen Besatzungszone nicht wenige frühere aktive Nazis, die eine verantwortliche Arbeit leisten. Jedenfalls können sie bestimmte Leistungen aufweisen, was man von einigen Mitgliedern der Christlich-Demokratischen Union und der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands nicht sagen kann, die nach Washington und London schielen. Besonders Emigranten, die aus dem Westen zurückgekehrt waren, wie Paul Merker und Franz Dahlem, waren im Visier der antisemitischen Angriffe. Merker war Mitglied im ZK und im Politbüro der KPD und hatte in der SED die gleichen Funktionen inne. Für Merker war der Rassenwahn der Nazis der Kern seiner Faschismusanalyse und dadurch geriet er in Konflikt mit der SED und wurde 1950 ausgeschlossen. Ihm und anderen Kommunisten war vorgeworfen worden, sie hätten Spionage für den US-Geheimdienst betrieben. Tatsächlich hat Merker zusammen mit Leo Zuckermann ein sogenanntes Wiedergutmachungsgesetz auf den Weg gebracht, das jedoch nie beschlossen wurde. Bei den Säuberungen wurden bis 1953 insgesamt etwa 150.000 Mitglieder aus der SED ausgeschlossen und dabei wurden auch jüdische Journalisten mit der Begründung ausgeschlossen, sie hätten mit Noel H. Field in Verbindung gestanden. Merkel hatte Field während der Emigration kennengelernt, als der ihn 1942 bei seiner Flucht aus Nazi-Deutschland geholfen hatte. Das ZK der SED bezeichnete Merkel im Mai 1953 als sogenannten Agenten und als Kapitulanten und als Verräter. Er wurde als Staatssekretär degradiert und leitete danach eine HO-Gaststätte in Luckenwalde, das ist der Geburtsort von Rudolf Dutschke, südwestlich von Berlin. Ende November 1952 wurde Merkel vom MFS festgenommen und nach 2 Jahren Haft im MFS-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen vor Gericht gestellt und der erste Strafsenat des obersten Gerichts der DDR verurteilte ihn zu 8 Jahren Freiheitsstrafe. Die musste er im Zuchthaus Brandenburg verbringen, das war das Zuchthaus, in dem bis 1945 Erich Honecker saß. Als Beweisgründe für den Schuldspruch werteten die Richter Merkers Eintreten für die, Zitat, ausnahmslose Entschädigung aller aus Deutschland emigrierten Juden und für das Recht der nach Deutschland zurückgekehrten Juden und Anerkennung als nationale Minderheit und die Schaffung eines jüdischen Nationalstaats. Im Januar 1956 wurde Merkel aus der Haft entlassen und ab Mai 1956 war er wieder Mitglied der SED. In einer geheimen Verhandlung wurde er im Juli 1956 vom selben Gericht rehabilitiert, das ihn verurteilt hatte. Er war nun juristisch, aber nicht politisch rehabilitiert und kurz vor seinem Tod, Paul Merkel war physisch und psychisch gebrochen, wurden ihm posthum von der Regierung der DDR der sogenannte Vaterländische Verdienstorden in Gold verliehen. Seine Frau Margarete war Anfang 1953 ebenfalls aus der SED ausgeschlossen worden und ihr Status als Verfolgte des Naziregimes wurde ihr aberkannt, was nur als Ausdruck von Sittenhaftung zu verstehen ist. Die Flucht von über 500 Juden in den Westen waren massive Angriffe auf jüdische Personen vorausgegangen, denen vorgeworfen wurde, Kontakte zu westlichen Hilfsorganisationen aufgenommen zu haben. Bereits Verbindungen zur jüdischen Hilfsorganisation Joint und der Empfang von sogenannten Care-Paketen hatten zu repressiven politischen und polizeilichen Attacken auf Juden und ihre Organisationen in der DDR geführt. Unter den Geflüchteten befanden sich Julius Mayer, Präsident der jüdischen Gemeinden, Mitglied der SED und Abgeordneter der Volkskammer, der begleitet von Familienangehörigen nach Berlin-West geflüchtet war. Ebenso flüchtete Leo Zuckermann, er war im Exil mit Paul Merkel, Mitglied der Bewegung Freies Deutschland und später Staatssekretär in der Kanzlei von Staatspräsident Wilhelm Pieck. Leo Löwenkopf flüchtete ebenfalls. Er war Widerstandskämpfer, Häftling in den KZs Majdanek, Auschwitz und Sachsenhausen, Mitglied der SED und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Dresden. Unter den Flüchtlingen befand sich Heinz Freund, Kammergerichtspräsident in Berlin und Heinz Fried, Direktor der Wasserwerke in Berlin. Alle Insassen des jüdischen Kinderheims in Berlin-Niederschönhausen fuhren zusammen mit den Erzieherinnen mit der Straßenbahn über die Sektorengrenze nach West-Berlin. Für die Tageszeitung, für die SED-Tageszeitung Neues Deutschland vom Januar 1953 war die Flucht, Zitat, Eingeständnis und Beweis dafür, dass sie seit langem als zionistische Agenten mit Westberliner Auftraggebern paktiert und zusammengearbeitet hatten. Damit wären sie in den Schoß der Organisationen der faschistischen Massenvernichtungslager von Auschwitz, Majdanek und Treblinka geflüchtet. Der dritte Parteitag der SED beschloss im Juli 1950, Zitat, die Wurzeln des Faschismus wären in der DDR ausgerottet worden. Dieser Beschluss basierte auf der falschen Grundüberzeugung, dass nach der sogenannten Dimitrov-These die Ursachen des Nazifaschismus allein aus dem politisch-ökonomischen Sektor stammten, wo er ausschließlich als eine, Zitat, Verschwörung der Bourgeoisie gegen die revolutionären Massen wahrgenommen wurde. Deshalb waren in der DDR die Großindustrie, der Großgrundbesitz, Banken und Handelskonzerne verstaatlicht worden. Doch das Ergebnis war nicht die Befreiung der ostdeutschen Bevölkerung von narzisstischen und autoritären Überzeugungen, sondern die Konstituierung einer kleinbürgerlichen Gesellschaft, in der Angehörige ehemaliger Nazi-Eliten funktionaler Bestandteil der von Kommunisten dominierten Eliten wurden. Diese Entwicklung hatte für das gesellschaftliche und individuelle Bewusstsein der Masse der Ostdeutschen tiefgreifende Folgen. Und die Führung der SED versuchte, dieses Bewusstsein insofern zu transformieren, als sie ihre Bevölkerung an die Seite der siegreichen Bevölkerung, der siegreichen UdSSR stellte und suggerierte, sie seien damit quasi Sieger und legitime Erben der Geschichte der deutschen Nation. In die daraus entstandene nationalistische, völkische und militärische Konzeption des Staates DDR wurde das sogenannte antifaschistisch-demokratische Modell eingebettet und bildete so die Grundlage und das politische Umfeld für die Tätigkeiten ehemaliger Nazi-Funktionäre. Die Selbstlegitimation der Gründung der DDR wurde von Anfang an auf der Ideologie des sogenannten Antifaschismus aufgebaut und blieb als offizielle Selbstdarstellung bis zum Ende bestehen. Im Namen dieses Antifaschismus betrieb die SED eine selbstgefällige Entnazifizierung, mit der sie zur Durchsetzung ihres Machtmonopols neue, ihr ergebende Führungsschichten in den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen einsetzte. Die SED hatte den Antifaschismus der KPD in ihrer Geschichtsschreibung und Propaganda mythisch verklärt und hat ihn zur Legitimation ihrer Herrschaft missbraucht. Damit sollte vertuscht werden, dass der Antifaschismus der KPD dazu beigetragen hatte, dass die Nazis an die Macht kamen. Mit dem Antifaschismus sollte die grundlegende Unterscheidung zur sogenannten klerikalfaschistischen Bundesrepublik verdeutlicht werden. Die Deutung der Nazi-Diktatur als einer Variante der bürgerlich-kapitalistischen Herrschaft, in der das Finanzkapital die Macht errungen hätte, sollte die Masse der Bevölkerung in der DDR dazu ermuntern, die eigene Beteiligung am Nazismus zu verdrängen. Sie wurden durch die SED so zu den Siegern über Nazi-Deutschland gemacht, an der Seite der Roten Armee. In letzter Konsequenz waren dann schließlich nur noch diejenigen, die wahren Antifaschisten, die Mitglieder der SED waren. Die anderen Verfolgten des Nazismus blieben dann in rudimentären, subalternen Zuordnungen stecken, wie zum Beispiel Jüdinnen und Juden, die nur zu sogenannten Opfern des Faschismus erklärt wurden. Im November 1952 beschloss die Volkskammer das sogenannte Gesetz zur staatsbürgerlichen Gleichstellung der ehemaligen Wehrmachtsoffiziere und NSDAP-Mitglieder. Und diese Entscheidung wurde im Radio der DDR vom Funktionär der NDPD, Eckbert von Frankenberg und Broschitz, kommentiert, der nicht nur als Offizier in der Wehrmacht Karriere machte, sondern auch Mitglied der NSDAP und der SS war. Erich Mielke, damals Staatssekretär im Ministerium für Staatssicherheit, erließ 1952 die sogenannte Richtlinie 21, mit der er anordnete, ehemalige Offiziere und Unteroffiziere der Wehrmacht, ehemalige Angehörige der Gestapo und Offiziere der Abwehr als sogenannte geeignete Personen zur geheimen Mitarbeit anzuwerben. Ein Jahr später befahl Ernst Wollweber, er war Minister für Staatssicherheit, der Vorgesetzte von Mielke, eine systematische Erfassung sogenannter feindlicher Elemente, wie zum Beispiel Offiziere, Funker, Fremdenlegionäre, aktive Faschisten, mit dem Ziel ihrer Rekrutierung als geheime Mitarbeiter bzw. geheime Informanten für das MFS. In einer einzigen Abteilung der Bezirksverwaltung Leipzig, des MFS, arbeiteten 9 ehemalige Offiziere der Wehrmacht, frühere Angehörige der SS, ehemalige Mitglieder von Nazi-Aufklärungs- und Abwehrorganen, ehemalige Funktionäre der NSDAP und anderer Nazi-Organisationen. Im Herbst 1953 waren ca. 25% der Mitglieder der SED ehemalige Nazis und in der Volkskammer der DDR befanden sich ca. 50 Abgeordnete, die als alte Nazis zu bezeichnen sind. Noch 1954 waren etwa 32% aller Angestellten im öffentlichen Dienst der DDR ehemalige Nazis aus verschiedenen Organisationen. Bei den 400 Abgeordneten der im November 1958 gewählten Volkskammer gab es 56 alte Nazis. Im ZK der SED waren zu jener Zeit 27 ehemalige Nazis. Darunter befanden sich 8 Minister, 9 stellvertretende Minister und 2 Vorsitzende des Ministerrates. 1956 gab es immer noch ehemalige Nazis als Abgeordnete in der Volkskammer und im ZK der SED hatten noch 12 Mitglieder und Kandidaten eine Nazi-Vergangenheit. Auf der mittleren Ebene der Funktionäre war die SED auf die ehemaligen Diener des Nazi-Staates dringend angewiesen. Und sie war bereit, zur Absicherung ihrer Machtansprüche ein informelles Bündnis mit ihnen einzugehen. Hierbei hat sich die SED stillschweigend darauf verständigt, sie wirken zu lassen, ohne sich um deren mögliche kriminelle Nazi-Vergangenheit zu kümmern. Von einer tiefgreifenden politischen und juristischen Auseinandersetzung um die Ursachen, den Verlauf und den sozialpsychologischen Folgen des Faschismus konnte man in der DDR ebenso wenig wie in Westdeutschland sprechen. Die von den alliierten Siegermächten durchgeführten Entnazifizierungen wurden Anfang der 1950er Jahre von den Deutschen hauptsächlich als juristisch definiert übernommen und nach wenigen Jahren für beendet erklärt. In den neu aufgebauten militärischen bzw. paramilitärischen Einheiten bekamen ehemalige Offiziere und Soldaten der Wehrmacht neue und einflussreiche Verantwortungsbereiche zugewiesen, bei denen offensichtlich ihre Erfahrung und ihr Können zum Tragen kommen sollten. Ehemalige Nazis befanden sich in wichtigen gesellschaftspolitischen Berufen. Sie waren Politiker, Soldaten und Polizisten, Ärzte, Mediziner, Journalisten, Wissenschaftler, Manager, evangelische Theologen und Pfarrer, Künstler und Sportler. In allen nationalen Führungspositionen der politischen Parteien waren sie zu finden und selbstverständlich auch im Nationalrat der Nationalen Front. Bei Abgeordneten der Volkskammer und bei den politischen Massenorganisationen, wie zum Beispiel dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Gesellschaft für Sport und Technik und in der Freien Deutschen Jugend. Sie waren Redaktionsmitglieder im Rundfunk, im Fernsehen und in Zeitungen oder in Organisationen ihres jeweiligen Berufsverbandes. Da die Massenmedien, ähnlich wie die Universitäten und Hochschulen, das Feld bzw. Transmissionsriemen für Herrschaftsausübung im Allgemeinen und für die Bildung von Bewusstsein im Besonderen darstellen, muss ihr Einfluss auf die Masse der Bevölkerung der DDR als erheblich eingeschätzt werden. Eine interne Analyse der SED zur Lage im Ernst-Thälmann-Werk in Magdeburg zeigt auf, dass sich ehemalige Nazis, Zitat, auf allen einflussreichen Stellen des Betriebes, angefangen vom Werksdirektor bis zum Angestellten, finden lassen. In einer Einschätzung über die Lage der SED hieß es 1953, charakteristisch für die Großbetriebe in der DDR ist die Konzentration ehemaliger Faschisten und Militaristen. Das sind alles Berichte, die geheim geblieben sind, selbstverständlich. Das ist nie veröffentlicht worden. In der Nationalen Volksarmee waren nach einer Statistik des MFS von 1957 von den 16 Spitzengenerälen 5 ehemalige Offiziere der Wehrmacht. Davon hatten 3 als Generäle für Hitler gedient. Ein Viertel aller Obersten bei der NVA hatten eine Karriere als Offiziere der Wehrmacht hinter sich gebracht. Im Dezember 1950 trafen sich in Hamburg ehemalige Nazis aus Westdeutschland mit einer Abordnung der FDJ-SED, um für Ende Januar 1951 eine gemeinsame Tagung vorzubereiten. So traf sich die rot-braune Querfront zuerst in einem Tagungsraum der Kapernaumkirche in Berlin-Wedding und am Abend danach fand ein Treffen in einem Clubhaus in Berlin-Weißensee statt. Unter den Teilnehmern der SED-FDJ-Delegation waren Erich Honecker sowie Margot Feist, seine spätere Ehefrau. Die zu dem Zeitpunkt Sekretär des Zentralrats der FDJ war, Abgeordnete der Volkskammer und Vorsitzende der Pionierorganisation. Außerdem waren auf der DDR-Seite mindestens 6 ehemalige Nazis beteiligt. Darunter befanden sich 7 hauptamtliche FDJ-Funktionäre, 4 Parteifunktionäre, 2 politische Mitarbeiter des Nationalrats und je ein Mitarbeiter aus der Regierung bzw. dem FDGB. Auf der westdeutschen Seite waren Mitglieder der ehemaligen Reichsführung, der Hitlerjugend in der BRD, wie Karl Zerf, ehemaliger Obergebietsführer der Hitlerjugend bzw. SS-Obersturmführer, andere alte Nazis und ehemalige Offiziere der Wehrmacht und der Waffen-SS beteiligt. Am Abend des 30. Januar 1951 kam es zu einem sogenannten gemütlichen Beisammensein, an dem unter anderem auch Erich Honecker teilnahm. Bei den Gesprächen wird Honecker möglicherweise den alten Nazis mitgeteilt haben, dass er selbst einmal HJ-Mitglied war, als er 1935 aus dem Saarland nach Berlin gekommen war. Bei den Gesprächen standen Fragen der Vermeidung eines sogenannten deutschen Bruderkriegs, der Zusammenarbeit auf der Ebene des Sports, der Kultur, des Jugendaustauschs, der Wirtschaft und der Berufsbildung im Mittelpunkt. Das Ziel der ehemaligen Nazi-Funktionäre war der Abschluss eines Friedensvertrags mit den Alliierten und die Wiederherstellung eines gesamtdeutschen Staates in den alten Grenzen des Deutschen Reichs. Die Oder-Neiße-Grenze, die sogenannte Oder-Neiße-Grenze, lehnten sie kategorisch ab. Nach dem Protokoll äußerte sich, Zitat, Fräulein Margot Feist, unter anderem wie folgt, das ist ein etwas längeres Zitat, aber ich finde es, wie soll ich sagen, also man bekommt eine Ahnung von dem geistigen Zustand und der geistigen Atmosphäre, die bei diesem Treffen geherrscht haben muss. Also, letzten Endes, sagt sie, letzten Endes ist es doch so, dass viele von uns vor 1945 und die meisten nach 1945 verschiedene Wege gegangen sind. Aus dieser Erkenntnis heraus, dass bestimmte Dinge, über die wir uns nicht gleich verständigen können, ich bin zu der Auffassung gekommen, dass am Schluss unseres Gesprächs viel Gemeinsames ist, dass durch die Aussprache über verschiedene Gebiete, die doch auf einer Plattform passieren, die Sorge um die Zukunft unserer Jugend, die Dinge uns einander mitgebracht haben, näher gebracht haben, pardon. Ich möchte noch einmal ausdrücken, was Herr Zerf ausdrückte. Die Frage des menschlichen Näherkommens, die Verbindung von Mensch zu Mensch. Auch auf diesem Gebiet sind wir im Verlauf unseres Gesprächs ein Stück vorwärts gekommen. Es ist nicht so, dass man nicht zueinander kommen konnte. Es gibt die Möglichkeiten, dass Menschen verschiedener Auffassung, dass diese Menschen zusammenkommen können. Zitat Ende. Die versammelten Rechten und Linken waren sich darin einig, dass sie gemeinsam eine Remilitarisierung der Bundesrepublik verhindern wollten. Dazu passend forderte am 30. Januar, also parallel zu dieser Veranstaltung, die Volkskammer vom Deutschen Bundestag Deutsche an einen Tisch. 2009 wurde diese Forderung Deutsche an einen Tisch zum Titel eines Hefts der Helle Panke, die ist eine Bildungsinstitution, die mit der Rosa Luxemburg Berlin verbunden ist. Der Autor ist das ehemalige Mitglied der SED und der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Roland Bach. In den Vorbemerkungen entwickelte Bach eine Argumentation, die suggeriert, dieses Treffen vom Januar 1951 hätte nichts Anrüchiges an sich gehabt, besonders auch was den Antifaschismus der SED anlangt. Tatsache ist, die Bemühungen der SED führten nicht dazu, ihre Ziele zu erreichen, was bestimmt auch daran lag, dass die ehemaligen Nazis als Gruppe nicht über die programmatische und organisatorische Kohärenz verfügten, die nötig gewesen wäre, um gesellschaftspolitisch aktiv sein zu können. Hier wurde eine Nähe zwischen den beiden politischen Strömungen sichtbar, die bereits in der Weimarer Republik stattfand, als es Gemeinsamkeiten zwischen der KPD und der NSDAP gab, wo es zu einer Verabredung zu einem sogenannten Redneraustausch zwischen der KPD und der NSDAP kam und im Januar 1931 traten zu einer gemeinsamen öffentlichen Diskussion der Gauleiter der NSDAP von Berlin, Dr. Josef Goebbels, und der kommunistische Reichstagsabgeordnete Walter Ulbricht auf. Beim Berliner Mieterstreik 1932 und beim Streik der Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe im November 1932 kam es zu gemeinsamen Aktionen. Und sie führten letztlich bis zum Hitler-Stalin-Pakt von 1939 bis 1941 und schließlich bis zu den Verhandlungen zwischen Honecker und Vertretern illegaler Gruppen von alten Nazis in Berlin-Wedding Ende Januar 1951. Ab den 1970er Jahren setzte sich diese Annäherung zwischen deutschen Kommunisten und Neonazis fort. Der rechte Terrorist Ottfried Hepp, aus Südbaden, geboren in Südbaden in Aachen, Jahrgang 58, war Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann. Er plante die Befreiung des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess aus dem Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau. Mit anderen Mitgliedern der rechtsextremen Wikingjugend bildete er, nach dem Vorbild eben der WSG Hoffmann, die Wehrsportgruppe Schlagetter. Hepp wurde nach seiner Rückkehr aus dem Libanon im Juni 1981 zu 16 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, jedoch bereits im Dezember 1981 vorzeitig freigelassen. Ab 1982 war Hepp mit dem Tarnnamen Friedrich inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ende 1983 gelang ihm vom MFS mit einem falschen bundesdeutschen Pass versorgt die Flucht über Berlin-Schönefeld nach Damaskus, Tunis und Barcelona. Von dort reiste Hepp nach 1984 für die palästinensische Terrorgruppe Palestinian Liberation Front nach Marseille. Im April 1985 wurde er unter dem Namen Dieter Kersten in Paris verhaftet und seine Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. 1987 in die BRD ausgeliefert, wurde er dort zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 14 Jahren verurteilt, die er bis 1993 absitzen musste. Mittlerweile hat sich Hepp von der neonazistischen Szene losgesagt. Ein weiterer rechter Terrorist, der mit dem MFS zusammenarbeitete, war Udo Albrecht, Jahrgang 1939, der 1955 mit seinem Vater aus der DDR in den Westen geflohen war. Er war Gründer und Mitglied der Wehrsportgruppe Ruhrgebiet, 1980 führte Albrecht Karl-Heinz Hoffmann in die PLO ein und in der Folge siedelten zwischen 10 bis 20 Neonazis in das PLO-Lager Bir Hassan in den Libanon über. Während eines Lokaltermins im Juli 1981 an der deutsch-deutschen Grenze bei Lauenburg an der Elbe entwich Albrecht in die DDR, deren Regierung seine Auslieferung an die Bundesrepublik verweigerte. Albrecht war unter dem Decknamen König inoffizieller Mitarbeiter des MFS. Von Albrecht fehlt bis heute jede Spur. Mit der Pseudotheorie des Marxismus-Leninismus gab es in der DDR kaum ein kritisches Verhältnis von Wissenschaft und Politik, also von Theorie und Praxis, als Ausdruck eines dialektischen Bewusstseins der Aufklärung. Parteipolitisch domestizierte Wissenschaftler und pseudowissenschaftliche Parteipolitiker hatten außerhalb ihrer autoritären Grundeinsichten keine Konzepte für die Aufhebung von Antisemitismus und Rassismus. Die Führer der SED waren in der Regel ehemalige Häftlinge der Nazis oder Kriegsgefangene der UdSSR oder sie waren aus der westlichen oder östlichen Emigration zurückgekehrt. Diesen wenigen Frauen und Männern, denen die Führung der DDR übergeben wurde, standen Millionen ehemaliger Mitglieder und Sympathisanten der Nazis gegenüber. Um den Staat etablieren zu können, brauchte die SED, ähnlich wie die dominierenden Parteien in der Bundesrepublik, akademisch gebildete Funktionsträger, auch wenn sie ehemals als Nazis aktiv waren. Mit dieser Übereinkunft der Eliten wurde informell vereinbart, ab Anfang der 1950er Jahre die juristischen Auseinandersetzungen um die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit einzustellen, habe ich schon gesagt. Der Antifaschismus der deutschen Kommunisten versagte schließlich auch gegenüber der sich ab den 1950er Jahren entwickelten Rechten, das heißt neonazistischen, rassistischen und antisemitischen Bewegungen in der DDR. Durch meine Forschungsarbeit aus etwa 2000 unveröffentlichten Archivmaterialien, hauptsächlich aus den Archiven der Geheimpolizei des Bundesarchivs, aber die wesentlichen Papiere über diese Konflikte zwischen Deutschen und Ausländern waren in den Archiven des MFS. Und in diesen 2000 unveröffentlichten Archivmaterialien fand ich rund 9000 neonazistische, rassistische und antisemitische Propaganda und Gewalttaten. Die Anzahl neonazistischer Vorfälle liegt bei etwa 7000. 725 Vorfälle betrafen manifesten Rassismus und 900 Straftaten waren antisemitischer Natur, wovon etwa 145 Schändungen jüdischer Friedhöfe und Gräber waren. Bei über 200 gewalttätigen Angriffen wurden durch Pogrome und pogromartige Angriffe tausende Personen aus über 30 Ländern verletzt und mindestens 10 Personen wurden zum Teil in Lynchjustiz getötet. Pogrom bedeutet in diesem Fall, dass Deutsche in Gruppen als Angehörige der Mehrheit des Landes gewalttätige Aktionen gegen Afrikaner, Osteuropäer oder Kubaner durchgeführt haben, die als Ausländer zu einer kleinen Minderheit in der DDR gehörten. Die Angriffe wurden in den allermeisten Fällen von jungen Männern durchgeführt und fanden in über 400 Städten und Gemeinden der DDR statt. Gefährlich waren besonders die vielen losen und festen Neonazi-Gruppen, deren Zahl bei über 100 lag, die von Schülern, Lehrlingen oder Soldaten gebildet worden waren. Solche Gruppen gab es bei Skinheads oder auch bei Hooligans bis zum Ende der DDR. Und ihre Anzahl und ihre Aktivitäten steigerten sich bis zur Öffnung des sogenannten antifaschistischen Schutzwalls und wie wir heute wissen, über die Existenz der DDR hinaus. Erst nach dem Überfall auf Besucher eines Punkkonzerts in der Zionskirche in der Hauptstadt der DDR im Oktober 1987 entschied sich das SED-Politbüro im Januar 1988 dazu, den Kampf gegen Neonazis aufzunehmen. Doch diese Entscheidung kam, wie wir heute wissen, viel zu spät. Eine der Maßnahmen war, den Skinheads, den Besuch der Jugendclubs in der DDR zu verbieten. Daraufhin ließen sich die Skinheads die Kopfhaare wachsen, trugen neutrale Kleidung und waren so als Neonazis nicht mehr erkenntlich und konnten so auch wieder in die Jugendclubs. In einer demoskopischen Erhebung, eine sogenannte Operativstudie, wie das hieß in der DDR, des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung, ZIJ, vom Dezember 1988 mit rund 1.900 Befragten, 15- bis 30-Jährige, deren Repräsentativität durch einen zu hohen Anteil von SED-Mitgliedern bei den Studenten, den Arbeitern und Angestellten nicht gewährleistet war Und hinzu kam, dass schon ab 1970 keine Schüler mehr befragt worden waren, auch weil ihre abweichenden Meinungsäußerungen im Widerspruch zu den geschönten Einschätzungen des Ministeriums für Volksbildung, also Margot Honecker, standen. Ein Ergebnis waren deutliche Anzeichen für deutschtümmelnde und nationalistische Überheblichkeiten. Und bei einem nicht unerheblichen Teil der Befragten mussten, Zitat, größere Erkenntnisdefizite in Bezug auf Wesen und Funktion des Faschismus und der Rolle Hitlers konstatiert werden. Der Behauptung, Deutschen wären schon immer die Größten in der Geschichte gewesen, stimmten 11% der Befragten zu. Lehrlinge stimmten mit 15% ebenfalls zu. 2% der Befragten bekannten sich zu den Skinheads und 4% waren Sympathisanten. 30% der Befragten bewerteten rechte Aktivitäten als gut. Das heißt, mehrere 10.000 DDR-Jugendliche orientierten sich, mehr oder weniger, an dieser Neonazi-Szene. Die Umfrageergebnisse wurden als geheime Verschlusssache ausschließlich den Mitgliedern des Politbüros der SED zugänglich gemacht. Man muss auch sagen, es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie in der DDR von Wissenschaftlern an den Universitäten oder Hochschulen, weder zur Entnazifizierung noch zu dem Problem der rechten Bewegung in der DDR selbst. Das rechte Milieu basiert auf insgesamt mehr als 15.000 Personen. Unter ihnen befanden sich etwa 5.000 Neonazis, organisierte Neonazis, die unter der Reichsflagge Schwarz-Weiß-Rot den militanten, ideologischen, verfestigten Kern der rechtsradikalen Bewegung bildeten. Um sie herum gab es etwa 10.000 rechte Sympathisanten, die ab September 1989 zum Bestandteil der revoltierenden Bevölkerung wurden und wo sie ihren Führungsanspruch propagandistisch und militant etablieren konnten. Auch in den sogenannten Montagsdemonstrationen ab der zweiten Hälfte des Jahres 1989 waren Neonazis anwesend. Und so wurde im Oktober 1989 in Plauen im Bezirk Karl-Marx-Stadt der Hitlergruß gezeigt. In Köthen-Groß-Wülnitz im Bezirk Halle krönten zwei Arbeiter, setzt die roten Schweine ab und schlagt die Roten tot. In Wolfen bei Bitterfeld im Bezirk Halle demonstrierten Tausende für ein Ende der Herrschaft, wobei unter anderem ein Transparent mitgetragen wurde, auf dem stand: Deutschland den Deutschen, Schwarze raus aus der DDR. In Losa im Bezirk Cottbus wurde Russentod gekrölt und in Halle wurde Ausländer rausgerufen. An einem Wohnheim in Rathenow im Bezirk Potsdam wurde Tod den Negern geschmiert. Das Scheitern des Antifaschismus der deutschen Kommunisten wird auch sichtbar in der Politik und Propaganda der SED gegenüber den Juden in der DDR und gegenüber den Juden in Israel. Sie war Ausdruck einer Judenfeindlichkeit, die fast 40 Jahre zur Staatsräson der DDR gehörte. Unter dem Deckmantel der Ideologie des Antizionismus wurden nicht nur Kämpfer der PLO und deren Abspaltungen in Lagern der DDR unter anderem Waffen- und Sprengstoffgebrauch ausgebildet. Anti-israelische Hetze war Bestandteil und der Berichterstattung in den Medien der DDR, wie zum Beispiel in der Tageszeitung Neues Deutschland von 1982, als es hieß, Zitat, Israel betreibt die Endlösung der Palästina-Frage. Die Staatssicherheit schrieb Drohbriefe an Überlebende des Holocaust in der Bundesrepublik und sie kooperierte mit westdeutschen Naziterroristen, die der DDR untertauchen durften. Die zahlreichen antisemitischen Propaganda und Gewalttaten in der DDR blieben geheim. Die DDR war das einzige Land des Rats der gegenseitigen Wirtschaftshilfe, das keine diplomatischen Beziehungen zu Israel hatte. Ende 1973 wurden im Rahmen der sogenannten Geheimoperation Aleppo Waffen und Munition an Syrien geliefert. Darunter befanden sich 12 Abfangjagdflugzeuge MiG-21 mit jeweils 3 Kampfsätzen Munition und Raketen sowie kompletter Bodenausrüstung. 62 mittlere Panzer Typ T-54 AM inklusive 3 Kampfsätzen Munition, 300 Panzerbüchsen RPG-7, 75.000 Artilleriegranaten diverser Art und 30.000 Panzerminen TM-46. Die 12 MiG-21-Flugzeuge wurden von Angehörigen der NVA in Aleppo zusammengebaut, von Piloten der NVA eingeflogen und dann an die syrische Luftwaffe übergeben. Seit Ende der 60er Jahre erhielt in der Propaganda und Politik der Staaten des sowjetischen Imperiums mit der Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Zionismus ihren festen Platz mit dem Begriff vom sogenannten zionistischen Rassismus. Deckungsgleich dazu gab es in der außerparlamentarischen Linken in Westdeutschland kaum eine Partei oder Gruppe, die nicht ebenfalls eine solche antizionistische Politik betrieben hat. Die Ideologie des Antizionismus war als sublimierter, bei gesellschaftlich latent vorhandener Antisemitismus ab dem sogenannten Sechstagekrieg von 1967 offen zutage getreten. Davon betroffen waren alle relevanten legalen oder subversiven Organisationen der leninistischen bzw. autoritären deutschen Linken in beiden deutschen Staaten. Dass bis 1988 keinerlei wissenschaftlichen Untersuchungen über Neonazismus öffentlich möglich war, lässt sich nur unter der Maxime der SED verstehen, dass nicht sein konnte, was nicht sein durfte. So blieben öffentliche Diskussionen zu diesem für die antifaschistische Führung mehr als peinlichen Faktum vollständig aus. Das von der SED verhängte und durchgesetzte Dogma der Verdrängung dieser Informationen hat insofern fatale Auswirkungen, als im Grunde genommen bis zum heutigen Tag kein Bewusstsein über diesen Teil der Realität vorhanden war und ist. Ende der 1980er Jahre, als es längst zu spät war, wurden intern ein oder zwei wissenschaftliche Untersuchungen in Auftrag gegeben, die zum Ziel hatten, die subkulturellen Entwicklungen zu erfassen und eine Einordnung des Skinheads vorzunehmen. Die daraus ersichtlich gewordenen wissenschaftlichen Defizite der Zeitgeschichtsforschung der DDR betrafen jedoch das gesamte Spektrum der politisch nicht zu integrierenden Gruppen. Neonazismus verletzt nicht nur diejenigen, die als Verfolgte unter dem faschistischen Terrorregime gelitten haben. Er schändet auch das Andenken an die Ermordeten, verweist auf die mangelnde Trauerarbeit und entlarvt für kurze Augenblicke das Tabu als solches, das über den Antifaschismus errichtet worden war. Neonazis in West- und Ostdeutschland hatten das gemeinsame Ziel, die DDR aufzulösen und beide deutschen Staaten zu vereinigen. Spätestens nach 1989 konnten sie sich somit objektiv als Teil einer insgesamt erfolgreichen politischen Entwicklung verstehen, die in der Geschichte der Deutschen begründeten mentalen und emotionalen Unsicherheiten über den Erfolg oder Misserfolg ihrer antifaschistischen Anstrengungen ist, neben der faschistischen Gefahr an sich, das Hauptproblem. Ich komme allmählich zum Schluss. Die historischen Erfahrungen mit der Geschichte der DDR erlauben nun nicht nur konkrete Lernprozesse über den fehlgeschlagenen Versuch, Ursachen und Folgen des Narzissmus aufzuarbeiten, sondern eben auch Einsichten über den Verlauf und das Scheitern der deutschen Kommunisten. Die braune Dynamik muss gebrochen werden, ehe sie sich zu einer Lawine entwickelt und sich verselbstständigt. Da halte ich es mindestens für diskussionswürdig, sich für ein breites antifaschistisches Bündnis aller Demokraten und Nichtrassisten zur Bekämpfung und gesellschaftlichen Marginalisierung der AfD und der faschistischen Tendenzen zu engagieren. Nach einer neuen demoskopischen Untersuchung von Oliver Decker an der Universität Leipzig sind etwa 40% aller befragten Deutschen bereit, ein autoritäres System zu unterstützen. Fast jeder Zweite im Osten und knapp jeder Dritte im Westen stimmt der Aussage zu, Deutschland sei im gefährlichen Maße überfremdet. Dass diese historischen Tatsachen auch von der Partei Die Linke, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem Neuen Deutschland oder der VVN, BDA seit Jahrzehnten geleugnet werden, hat politische Folgen. Es bedarf daher einer großen gesellschaftspolitischen Anstrengung, um die Dynamik der rechten Bewegung zu stoppen, denn ihr Rassismus basiert nicht nur in Deutschland in seinem Kern auf einer nationalistisch-völkischen Ideologie. Stellen wir uns der Gefahr und wehren wir uns gemeinsam dagegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.